danke dir. Ich danke dir für den Ewigkeitssonntag. Ich danke dir, dass wir jetzt einen Moment nachdenken dürfen über unsere Situation und über dich und was du dir dabei gedacht hast. Danke, dass du uns Offenbarung gegeben hast vom Himmel und wir Einblick haben dürfen in deine himmlische, wunderbare Welt. Hab Dank, Vater. Amen. Ist das irgendwie möglich? Wie kommt das jetzt? Das verstehe ich aber nicht. Ich habe hier eine andere Folie drauf. Du, Benni, sonst geh einfach in die Sonntag und zeig das mal von da. Das verstehe ich ja nicht. Ich habe das Bild auch. Das sind mein Bildschirmschoner. Das sind diese... das sind diese Leuchttürme und ich möchte gerne ein Leuchtturm sein für Gott. Okay, mein Thema für heute Morgen heißt, investiere in die Ewigkeit. Ich glaube, es gibt Möglichkeiten, dass wir aus unserer zeitlichen Welt in die Welt Gottes gelangen können. Und darüber möchte ich heute Morgen mit euch sprechen. Die eigentliche Welt, die es gibt, ist nicht unsere Welt. Es gab einen ganz tollen Film vor einigen Jahren, der hieß Matrix. Und ich bin fast so ein kleiner Matrix-Fan. Ich könnte mir diesen Film immer wieder angucken. Er ist einfach ein Kultfilm. Und er beschreibt die Tatsache, dass unsere Welt irgendwann einmal so kaputt gegangen ist, dass die Maschinen unsere ganze Welt kontrollieren. Die ganze Welt ist im Grunde genommen tot, es gibt nichts mehr. Und diese Maschinen kontrollieren uns und haben die Menschen in ihrer Gewalt in Form von kleinen Babys, aus denen die Wärme entzogen wird und davon leben die Maschinen. Das ist der Antrieb der Maschinen. Es gibt aber noch eine Welt, so wie wir hier sind, aber sie ist nur in der Illusion. Und die Menschen, die auf dieser Welt leben, leben nicht in Wirklichkeit, sondern sie sind computeranimierte Programme. Und dann gibt es die Möglichkeit für Neo, der ein Bild für Jesus ist, aus dieser Welt auszusteigen und in die reale Welt zu kommen. Aber die reale Welt ist in diesem Film auch eine fürchterliche Welt, aber sie ist real. Das ist der Vorteil. Bei Gott ist das anders. Gottes reale Welt ist die Welt, die wirklich existiert und für die eigentlich alles geschaffen worden ist. Gottes Welt in seiner Herrlichkeit ist die ewige Welt, ist nicht der Zeitlichkeit unterworfen. In dieser Welt ist einfach Gott und seine Engel. Und jetzt muss ich mit euch am Anfang meiner Predigt euren Verstand ein bisschen an euren Verstand appellieren. Der zweite Teil geht dann wieder ans Herz. Einen Moment jetzt mal aufpassen. Was ist eigentlich Glaube? Ist Glaube zum Beispiel, wenn ich sage, hier steht eine Kerze auf dem Tisch, ist das Glaube? Das ist kein Glaube, das ist eine Tatsache, das ist Wissen. Ich meine ungefähr zu wissen, was diese Kerze ist. Ganz genau weiß ich es nicht, weil ich noch nicht mal die chemische Zusammensetzung von diesem Wachs kenne. Aber ich meine, da ist eine Kerze, also ich brauche an die nicht glauben. Glaube existiert nur dann, wenn ich in eine Situation komme, die ich noch nicht abschätzen kann, die ich nicht verstehen kann, aber ich vertraue darauf, dass diese Situation oder was dahinter steckt, gut ist. Jetzt stellt euch mal vor, Gott hätte in dieser ewigen Welt, wir wissen, da sind viele Engel, Myriaden von Engel, Gabriel, Michael und viele andere, diese Engel, die im Himmel sind, glauben die an Gott? Glauben sie in dem Sinne, wie ich gerade eben davon gesprochen habe, was Glaube ist? Nein. Sie wissen, dass Gott da ist, stimmt's? Sie sind von ihm umgeben, er ist einfach da, sein Thron ist da. Wenn Gott auf einmal hier kommen würde, und er würde hier draußen im Garten stehen, ganz groß, einen Kilometer groß, richtig mächtig breit, müsstest du an ihn dann glauben? Du würdest niederfallen, du würdest einfach nur noch erschlagen werden. Du müsstest daran nicht glauben. Glauben musst du nur, wenn du es nicht genau weißt, wenn du aber wagst, einen Schritt des Vertrauens zu machen. So, das ist der erste Teil dieses Gedankens. Der zweite Teil kommt jetzt. In Gottes Herz ist das Bedürfnis nach echter Gemeinschaft. Und echte Gemeinschaft kann ich nur haben mit einem Wesen, das mir auf Augenhöhe begegnen kann. Und zwar, welches in Freiheit mir begegnet. Welches nicht einfach vor mir niederfällt und sagt, ich glaube nicht, ich kann ja gar nicht anders. Sondern welches an mich wirklich glaubt. Was musste Gott tun? Und dieser Gedanke ist mir bei der Vorbereitung auf diese Predigt gekommen. Was musste Gott tun, um ein Wesen zu haben, welches nicht wie seine Engel einfach gar nicht anders können, als an ihn zu glauben, weil er ja da ist im Himmel, sondern ein Wesen, welches wirklich Vertrauen investiert in ihn. Liebe Geschwister, und aus dem Grund hat Gott die Welt geschaffen. Aus dem Grund hat Gott eine Welt geschaffen, die ganz anders ist als seine Welt. Die ganz anders ist als die eigentliche Welt. Denn Gottes Welt ist die eigentliche Welt. Unsere Welt ist hier eine zeitliche Erscheinung. So groß, so gewaltig, wie sie ist. Manche von euch wissen, dass ich mich gerne mit Astronomie beschäftige. Und das ist für mich gewaltig, dieses Thema Astronomie und unser Universum. Aber dennoch, unser Universum und unsere zeitliche Welt ist nur eine zeitliche, begrenzte Welt, die aufgehen wird, die vernichtet werden wird, die zu Ende gehen wird und in Gottes ewige Welt einmünden wird. Aber was ist in dieser zeitlichen Welt passiert? In dieser zeitlichen Welt hat Gott ein Wesen geschaffen, nämlich den Menschen, die ganze Schöpfung und dann auch den Menschen. Und er ist in seiner ewigen Welt. Und zwischen diesen beiden gibt es zwei Schranken. Die erste Schranke ist die geschöpfliche Schranke, nämlich dass einfach diese beiden Welten nichts miteinander zu tun haben. Und die zweite Schranke ist die der Sünde. Unsere Sünde trennt uns von Gott. Und jetzt ist es möglich, dass in dieser Welt der Mensch, zum Beispiel ich und du, fühlt euch angesprochen oder nicht, nicht genau wissen, ob Gott existiert. Wir haben zwar viele Wunder von ihm gehört, wir haben von Dingen gehört, wo Leute krank geworden sind, wo Blinde gesund geworden, sehend geworden sind und so weiter. Das sind viele Hinweise, dass es Gott gibt. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Du? Aber ich glaube an ihn, liebe Geschwister. Und ich glaube an ihn jeden Tag ein Stück mehr. Und nach dieser Vorbereitung auf diese Predigt glaube ich noch mehr an ihn. Weil ich immer mehr spüre, wie genial er ist. Wie genial, dass er tatsächlich eine ganz andere Welt geschaffen hat, um zu ermöglichen, dass ein Wesen, nämlich der Mensch, auf ihn vertraut, obwohl er ihn nicht sieht. Selig sind, die glauben, obwohl sie nicht sehen. Dass ein Mensch wie ich sich einfach hinkniet und sagt, Vater, du kennst meine Zweifel, du kennst meine Not und du kennst meine Bedürfnisse und alle meine Begrenzungen. Aber ich möchte an dich glauben. Ja, ich glaube an dich. Ja, Herr, ich erhebe mich in deinem Namen. Ich investiere mein Leben in dich. Ich will zu dir gehören. Du bist mein Freund. Du bist mein Gott. In der Zerschlagenheit meines Herzens komme ich zu dir. Und soll ich euch was sagen? Auch das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass Gott sich darüber freut. Gott freut sich über einen Menschen, der angesichts seiner Nöte und Schwierigkeiten, der angesichts der Tatsache, dass er nichts sieht von diesem Gott, dennoch glaubt. Denn zum wahren Glauben gehört auch der Zweifel. Der wahre Glaube überwindet immer wieder den Zweifel, aber er ist niemals ohne ihn. So, das ist für mich eine wichtige Sache. Ich will noch mal anfügen, nur indem das so geschehen ist, kann der Mensch in Freiheit an Gott glauben. Die Engel sind nicht frei. Als Gabriel oder Michael, jetzt weiß ich es nicht mehr, auf die Erde kam und Maria erschien und ihr sagt, du wirst Mutter von Gottes Sohn werden. Dieser Engel, war Gabriel, ne? So, der ist von Gott beauftragt worden. Gabriel hatte keine Freiheit. Der stand vor Gott und sagt, Gott, geh bitte jetzt zu Maria und sag ihr das. Klack, hat die Hacken zusammen und dann ist er Maria erschienen. Er war gehorsam. Engel können nur gehorsam sein. Sie leben nicht in Freiheit vor Gott, sondern sie sind einfach gebunden. Sie sind geschaffene Wesen, aber sie sind nicht so frei wie wir Menschen. Gott hat in uns ein freies Wesen geschaffen. Es gibt eine Stelle, ich wollte sie noch nachschlagen, im Hebräerbrief, glaube ich, dass es Dinge gibt unter uns Menschen, wie wir glauben und leben, in die die Engel gerne hineinschauen würden. Die Engel können sich nicht vorstellen, wer wir sind. Dass wir in so einer Freiheit wirklich Gott begegnen und bei ihm sein wollen, das kennen die Engel nicht. Das kennt man nur, wenn man in einer ganz anderen Welt ist und von dort glaubt. So. Das war Ende jetzt von dem Rationalen, was ich einfach mal deutlich machen wollte. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir Menschen von Gott reden können. Im Moment gucke ich jetzt gerade einen YouTube-Film an von einem jungen Mann aus meiner türkischen Gruppe und der heißt Angst oder Liebe. Und in diesem Film geht es praktisch nur um psychedelische Angelegenheiten, um Esoterik und so weiter. Wir sind alle eins, du musst es nur begreifen, du bist eins mit dem All und so weiter. Und so geht das. Und über diesen Film komme ich mit diesem jungen Mann ins Gespräch. Ja? Und ich habe ihm beim letzten Mal schon gesagt, er besuchte mich im Geschäft neulich, wollte mich einfach mal wieder sehen. Und dann habe ich ihm gesagt, du, Esser, so heißt er, wenn es Gott wirklich gibt, dann gibt es nur eine Möglichkeit von ihm zu erfahren, dass er nämlich in meine Welt hineinkommt und sich kundgibt und ich dann an ihn glauben lernen kann. Und das ist Offenbarung. Das ist die Schöpfungsoffenbarung. Und viele Menschen glauben an Gott einfach aufgrund der Schöpfungsoffenbarung. Es gibt viele gute Menschen, die ich kenne, die sind keine Christen, sind nicht wiedergeboren in unserem Sinne, aber sie glauben irgendwie an Gott aufgrund der geschöpflichen Offenbarung. Und ich bin dankbar, dass ich über diese Menschen nicht zu Gericht sitzen muss oder beurteilen muss, wer sie wirklich sind oder was mit ihnen ist. Aber dann gibt es die Jesus Christus erlebt haben, wie wir. Und durch diese doppelte Offenbarung wissen wir, es gibt diese ewige Welt, aber immer nur so, dass wir an sie glauben müssen. Es ist immer so, dass es kommt auf deinen Glauben, an dein Vertrauen in diese ewige Welt. Mein Thema heißt aber anders. Mein Thema heißt nicht, wie kommt die Ewigkeit in unsere zeitliche Welt, sondern wie können wir investieren in die Ewigkeit. Und da möchte ich jetzt euer Herz ansprechen und euch ermutigen, diese Schritte mit mir zu gehen. Jetzt habe ich noch nicht mal mein Predigtkonzept aufgeschlagen. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich wollte nämlich die Bibel stellen. Schwester, du bist gut. Danke. Herr, hab Hoffnung auf mich. Ich möchte mit euch einen Vers lesen, und zwar aus Matthäus 6, Vers 19 bis 20. Der heißt folgendermaßen: Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie vernichten und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie vernichten und wo keine Diebe einbrechen und stehlen. Wir können Schätze sammeln. Du kannst Schätze sammeln im Himmel. Und das ist eine Möglichkeit, wie wir in die Ewigkeit investieren. Für mich persönlich ist es ein Primat, eine absolute Wichtigkeit in meinem Leben. Mir ist es wichtig, Schätze im Himmel zu sammeln. Und wenn ich euch das jetzt hier bekenne, dann kann ich auch sagen, ich würde es genauso machen, wenn ich das jetzt nicht öffentlich sagen würde. Für mich sind die kostbarsten Momente die, wo ich mit Gott im Verborgenen, und eigentlich muss ich den zweiten Punkt dann gleich noch dazu zählen, nämlich die persönliche Beziehung, wo ich im persönlichen Verborgenen mit Gott Gemeinschaft habe. Und in dem Moment investiere ich in die Ewigkeit. Das sieht kein Mensch, was ich da rede. Das ist mein Herz, das ist intim. Ich habe zu meinem Vater im Himmel eine intime Beziehung. Und diese Beziehung möchte ich pflegen. Die pflege ich jeden Tag, jede Stunde. Und ich weiß, diese Beziehung, in die ich investiere, und diese Beziehung, dafür haben wir einen Namen, einen christlichen Namen, und der heißt Gebet. Gebet ist nicht viele Worte machen. Gebet ist nicht, Jesus sagt es noch eindrücklicher, plappern. Die Heiden plappern. Die meinen auch, sie sprechen Gebet, aber sie plappern dabei. Aber Gott geht es nicht um mein Reden, um mein Plappern, um meine vielen Worte. Ihm geht es um mein Herz. Und wenn ich nur seufze und sage, Vater, erbarme dich. Vater, du siehst meine türkischen Jungs. Erbarme dich. Das ist ihm viel wichtiger, als wenn ich viele Worte mache. Die persönliche Beziehung, dieses Leben im persönlichen Umgang mit Gott, das ist ein Schatz, in den ich investiere. Liebe Geschwister, wir können nichts mitnehmen. Ich sehe das jetzt bei meiner Mutter ganz deutlich. Meine Mutter war früher eine Tänzerin. Meine Mutter konnte einen Spagat machen. Weil, wisst ihr, dieses Ding da, ihr kennt das, ne? Ich konnte das noch nie machen. Sie hat getanzt, sie war im Theater. Meine Mutter war eine lebenslustige Frau. Sie sah bildhübsch aus. Sie ist jetzt zerbrechlich im Altenheim. Und wir müssen ihr Haus jetzt leer räumen. Sie hat von allem Abschied genommen. Sie hat Abschied genommen von ihrem Mann, Abschied genommen von ihrem Haus, Abschied genommen. Du konntest bei meiner Mutter in jeder Ecke, da stand dann irgendwie ein künstlicher Blumenstrauß mit einer goldenen Lampe, mit einem Tisch. Du konntest das fotografieren und irgendwo in einen Prospekt reinbringen. Meine Mutter war Dekorateurin. Alle diese Schönheiten hat sie hinter sich gelassen und hat nichts mehr. Je älter wir werden, je näher kommen wir der Ewigkeit. Und Gott nimmt uns ganz langsam alles weg, wo wir meinen, Schätze investiert zu haben. Ich möchte nicht in diese Welt investieren. So viel wie nötig ist, okay. Aber nicht mehr. Ich möchte aber investieren in das ewige Leben. Du aber, wenn du beten willst, geh in deine Kammer, schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater aber, der ins Verborgene hineinsieht, wird es dir dann vergelten. Der Umgang mit Gott ist der Bereich des Verborgenen. Das, was ich ganz alleine mit ihm mache, wenn ich ganz alleine bin. All der Pomp eines schönen Gottesdienstes wie hier, schön Gitarre spielen, Dinge vorbereiten, PC und all dieser Kram, das ist alles so äußerlich. Ich lege Wert darauf, dass es funktioniert. Aber es ist im Licht der Ewigkeit absolut äußerlich. Investiere in die Ewigkeit. Ein ganz großer Bereich, wie wir in die Ewigkeit investieren können, ist das Wort Gottes. In Kolosser 3, Vers 16 steht, lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Und ich denke oft darüber nach, was die ersten Apostel, damals gab es ja noch kein Neues Testament. Die ersten Christen haben mit dem Alten Testament gelebt und sie haben vor allen Dingen damit gelebt, dass Christus gekommen ist und Christus Gottes Wort war. Christus ist Gottes Wort. Und in diesem Wort leben wir. Wir haben jetzt auch das Neue Testament. Wir lesen im Neuen Testament und das ist wunderbar. Aber das Wort Gottes ist größer als das Neue Testament. Könnt ihr mir dazu stimmen? Fällt schwer, ne? Denn es gibt auch Christen, für die ist nur die Bibel das Wort Gottes. Ja? Sie halten sich sklavisch an irgendeine Verbalinspiration und streiten sich über irgendwelche Dinge. Ich sage euch, ich lese im Prinzip jeden Tag in der Bibel und ich lebe in ihr und ich liebe sie. Aber Gottes Wort ist mehr als die Heilige Schrift. Gottes Wort ist viel größer. Gott hat die Welt ins Dasein gerufen. Ihr seid Wort Gottes. ihr seid lebendiges Wort, das ist in euch hineingekommen und das wird deutlich. Das ist das Wort. Ich lese euch ein paar Verse. Wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, wird er den Tod in Ewigkeit nicht sehen. Wer das aufschreiben will, Johannes 8, Vers 51. Ein wunderbarer Vers. Wenn jemand mein Wort bewahrt, wird er den Tod in Ewigkeit nicht sehen. Johannes 4, Vers 14. Das sind überhaupt alle Verse, die ich jetzt lese, sind nur aus dem Johannesevangelium. Johannes 4, Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht wieder Durst leiden, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Wasserquelle werden, die zu ewigem Leben sprudelt. Das Wort Gottes lebt in dir, Bruder, Schwester. Das lebt in dir und es quillt in dir. Meine Bibel liegt zu Hause, ich habe vergessen, sie mitzubringen. Aber diese Bibel quillt in mir. Du hast nichts davon, dass irgendwie so ein Ding, was man Bibel nennt, irgendwo auf deinem Bücherschrank liegt. Davon hast du nichts. Es muss in deinem Herzen leben. Also Wasser. Wasser ist hier ein Beispiel, ein tiefes Symbol für das Wort Gottes. Und noch ein anderes Symbol, nämlich das Brot. Von solcher Beschaffenheit ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht von der Art, wie die Väter gegessen haben und gestorben sind. Nein, wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Brot ist das Symbol für ein Lebensmittel. Ja, es ist das Lebensmittel. Es ist das Mittel zum Leben. Ich bin Gott so dankbar, dass er so genial ist, dass sein Wort in uns lebt. Wenn wir auf einmal, würde irgendwie ein böser Mensch kommen, ein Antichrist, und der würde alle Bibeln verbrennen und es gäbe auf der ganzen Welt keine Bibel mehr, dann würden wir uns alle zusammensetzen und wir würden anfangen, ey, wie war das nochmal, wie fing das an, 1. Buch Mose 1, Kapitel 1, ja, im Anfang, genau, war der Himmel und die Erde. Und dann würden wir alles zusammentragen. Wir würden vielleicht einen Teil der Bibel hinkriegen. Hm? Der eine kennt sich in Jesaja aus, der andere in Jeremia. Irgendwie würden wir es dann alle aufschreiben. Aber das Wichtigste, in uns würde die Bibel leben. Sie lebt in uns. Das ist Gottes Wort. Es lebt in uns. Und von diesem Brot essen wir, indem wir da drin leben. Nicht nur, indem wir die Bibel lesen. Natürlich müssen wir sie lesen, um das erstmal in uns zu haben. Aber dann ist es in uns und lebt in uns. So, noch zwei Dinge, glaube ich. Genau, sei voll Geistes. Johannes 14, Vers 16, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Helfer geben, damit er bis in Ewigkeit bei euch sei. Der Heilige Geist verkörpert das Wort Gottes, macht es lebendig, erinnert mich dran. Und immer wieder fallen mir wunderbare Dinge ein und so darf ich mit dem Heiligen Geist leben. Und das Letzte, bleibe in Christus. Damit ist alles gesagt. Paulus war der geniale Theologe am Anfang der christlichen Zeit, der dieses doppelte Wort in Christus förmlich kreiert hat, geschaffen hat. Wir sind in Christus, wer in Christus ist und so weiter. In Christus sein ist ein stehender Ausdruck von Paulus. Oh, das tut mir leid. Ein Vögelchen ist dagegen geflogen. Wird wieder aufstehen und fliegen. In Christus, wir sind in ihm und durch ihn leben wir. Wer da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Damit komme ich nochmal zurück auf den Anfang. Vater hatte eine geniale Idee, ein Wesen zu schaffen, das er Mensch nannte, Adam. Oder Ish und Isha, glaube ich, im alten Hebräischen. Johannes, ist das so? Ish und Isha, ne? Das heißt Adam und also Mann und Männin, Mann und Frau, Mensch. Und er hat diesen Menschen ausgestattet, mit ihm in eine Beziehung zu treten. investiere in die Ewigkeit. Ich möchte jetzt einfach dafür beten, dass wir das tun. Der heutige Sonntag darf, möchte und sollte uns erinnern und klar machen, es gibt nur eine wirkliche Hoffnung in diesem Leben. Das ist die Hoffnung auf die Ewigkeit. Und die Ewigkeit ist der Vater und der Sohn und der Geist Gottes. Ist die Gemeinschaft und die tiefe, innige Beziehung zu ihm. Lasst uns investieren in diese Ewigkeit. Ich möchte mit uns beten und uns darin segnen.